Die heutige Podcast-Episode ist eine ganz besondere für mich, weil ich interviewe Markus Diekmann. Markus ist bekannt als der Teilzeit-CEO, weil er mehrere Unternehmen berät und auch führt. So ist er unter anderem bekannt geworden über Baby One, über Borussia Dortmund, aber auch natürlich über Rose Bikes, den Fahrradhersteller, und hat den komplett digitalisiert. Und welche Learnings er in seinem bisherigen Leben als Geschäftsführer, als Führungskraft gesammelt hat, das teilt er mit uns in seinem Interview hier. Und ich freue mich sehr, dass du dabei bist, dass du eingeschaltet hast. Und da möchte ich dir auch vor allen Dingen nochmal eine Sache mitgeben, die auch in dem Interview nochmal rauskommt. Trau dich wirklich, Entscheidungen zu treffen. Das ist total wichtig, nicht nur, wenn du Führungskraft bist, sondern generell für dich als Mensch. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit dem Interview und sage, los geht's nach dem Intro. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode in meinem Podcast Führungskraft, der Podcast für mehr Erfolg mit sozialem Verständnis und moderner Führung. Ich bin Helge Schräder, und ich habe heute einen Gast bei mir, der für mich ganz besonders ist, weil ich ihn schon total lange verfolge auf Social Media und in seinen Aktivitäten, die er da auch mit uns teilt. Und er ist für mich eine inspirierende Leadership-Persönlichkeit, und ich freue mich ganz besonders, dass er heute in meinem Podcast ist. Herzlich willkommen, Markus Diekmann.
Hallo, moin.
Sehr schön. Ja, ich weiß schon eine ganze Menge über dich, Markus, aber ich weiß nicht, wie es meinen Zuhörerinnen und Zuhörern geht. Deswegen stell dich doch einfach mal am besten selber vor. Was sollte ich wissen, damit ich weiß, was du so machst und wer du so bist?
Ja, Markus Diekmann, 44 Jahre und vor allen Dingen auch stolzer und glücklicher Familienpapa von zwei Kindern. Und beruflich kennen viele mich gerade jetzt über meine letzte Tätigkeit Rose Bikes oder als Initiator von JobAid Ukraine, wo wir in der den Start der Flüchtlingskrise mit dem Ukraine-Krieg 10.000 Menschen in den Job bringen durften, ehrenamtlich. Manche kennen mich auch von vorherigen Tätigkeiten. Ein bunter Hund der Digitalszene werde ich immer genannt und der Handelsszene. Genau. Und ansonsten würde ich einfach sagen, ich bin der Mensch, der gemeinsam nach vorne gehen möchte und mit vielen Menschen viel bewegen möchte.
Sehr cool, ja. Und du warst auch mal bei Baby One, warst ja auch mal drin. Wie kamst du denn darauf? Also wie kamst du dazu, zu diesen ganzen Tätigkeiten, und warum bist du da, wo du jetzt heute stehst?
Ja, ich habe ja, ich höre immer stark auf meine Intuition, und das habe ich schon als junger Mensch gemacht. Das heißt, ich habe mit 13 gemeinsam mit Freunden die Schülerzeitung bei uns gründen dürfen, und wir haben selber die Anzeigen verkauft, wir haben selber alles gestaltet, wir haben uns um alles selber gekümmert und sie komplett selber finanziert. Mhm. Und das ohne Geld der Eltern. Bei der Schülerzeitung war es jetzt noch nicht wichtig, weil da ging es um ein paar hundert D-Mark damals, die man dafür brauchte. Aber ich meine, als 13-Jährige dann zusammen in die Stadt zu gehen, Anzeigen zu verkaufen, das ist schon ein cooles Modell, man kann da viel raus lernen. Und habe nie nur einfach probiert, klassische Wege zu gehen, sondern immer so, wie ich dachte, wie das eigentlich heute sein müsste und wie es sich für mich gut angefühlt hat. Das hat mal dazu geführt, dass ich nie einen Vollzeitjob als Geschäftsführer gemacht habe, sondern Geschäftsführer quasi in Hauptteilzeit, das heißt 3 Tage die Woche, 3,5 Tage die Woche, weil ich immer geglaubt habe, der Geschäftsführer, die Geschäftsführerin, die muss die Strategie entwickeln für ein Unternehmen, die muss da sein als Inspirator, Motivator, als Coach. Und der Mensch sein, der mutige Entscheidungen trifft und das radikal und das gemeinsam nach vorne wieder weiterentwickelt. Dafür braucht man keine 5 Tage, das schafft man wunderbar in 3 bis 3,5 Tagen. Und die anderen Tage, die kann man dann nämlich wunderbar nutzen, nicht um faul auf der Haut zu liegen, sondern um andere Tätigkeiten zu machen. Und möchte man im Beispiel Rose Bikes, und das war ja eine tolle Geschichte, wir durften alle gemeinsam das Unternehmen von 85 Millionen auf 200 Millionen Euro bringen. Oder in der Zukunft dann jetzt 200 Millionen erreicht wird, also wahnsinnige Erfolgsgeschichte, und das in kürzester Zeit. Und das ging nur, weil ich zeitgleich bei Baby One Advisor Change war. Das heißt, ich habe die Informationsübergabe begleitet, der Eltern auf die Kids haben. Kids ist jetzt in Anführungszeichen natürlich tolle Geschäftsleute, die einfach das unternehmerische Skillset ebenfalls mitbringen, die Übergabe. Ich durfte aber auch mitbegleiten den Change vom Franchise-Modell, was es heute noch ist, aber zum Franchise-Modell und plus eigene Filialen, plus Online-Shop, und das alles besser zu verdrahten, bis jetzt, wo die erste Eigenmarke rausgebracht wurde mit als echte Marke, nicht mehr nur als Eigenmarke, mit einem eigenen Kinderwagen, mit eigenen Taschen. Elsa und Emil, kann sich jeder mal angucken. Daraus habe ich aber gelernt, wie Franchise funktioniert, denn Rose war ein Online-First-Unternehmen.
Ja.
Franchise-Modell habe ich dann für Rose das Partnermodell entwickelt und so war plötzlich Rose im Bräuninger zu kaufen, über ein ganz, ganz anderes verrücktes Modell. Zur gleichen Zeit war ich dann beim BVB tätig als Advisor Digital. Dort konnte ich lernen, wie Influencing funktioniert, wie Markenbotschafterverträge funktionieren. Daraus habe ich mit Rose so ein kooperatives Modell entwickelt mit ganz vielen Sportlern und Promis, Manuel Neuer, Angelique Kerber, Felix Neureuter und allen möglichen. Ja. Und aus diesem Mix dieser ganzen Tätigkeiten, hätte ich nur bei Rose im Büro gesessen, hätte ich das alles, diese schnelle Weiterentwicklung, die schnelle Lernen in Zeiten, die so agil sind, Zeiten, die sich so krass verändern, das hätte ich niemals geschafft, ohne dass ich nicht Multikulti unterwegs gewesen wäre.
Ja, also dass man da wie ein Learnings aus dem einen Unternehmen aufs andere überträgt sozusagen.
Ja, voll.
Und was hat dich motiviert, dann da deine Geschäftsführerreise ja anzutreten?
Bei Rosewald?
Generell, also das sind ja ganz viele Unternehmen, die ja eigentlich auch total unterschiedlich sind.
Ja.
Und ich glaube, das macht es ja auch gerade so spannend oder so aus, dass du da immer dein Wissen weitergeben kannst und auch das Wissen übertragen kannst von der einen Branche in die andere. Voll. Aber was hat dich denn persönlich motiviert dazu, das zu machen?
Also erstmal grundsätzlich glaube ich ja, dass egal in welcher Branche du tätig bist und egal, ob sie in der einen Branche Fans heißen, bei der anderen heißen sie Patienten, wenn es jetzt der Healthcare-Bereich ist, bei der anderen Branche heißen sie Kunden.
Ja.
Überall sind Menschen, die ein Top-Produkt, egal ob es Fußball oder ja, Behandlung oder ein Fahrrad ist oder ein Kinderwagen, ein Top-Produkt zum Top-Preis, zum Top-Service wollen. Und
ja,
ich glaube, das verändert sich einfach nirgendwo. Und damit sind alle Branchen gar nicht so verschieden, wie man mal denkt. Und dahinter braucht man eine super Organisation, man braucht Top-IT und Prozesse und diese ganzen Maßnahmen. Also von der ist das schon mal übergegeben. Also von der fühle ich mich auch überall wohl. Ja, ich bin halt ultra vielseitig interessiert. Also ich liebe Fußball, ich liebe Sport. Ich finde es zum Beispiel unglaublich krass, wenn wir uns heute auch über Firmenentwicklung unterhalten, dass wir immer 5-Jahrespläne machen. Im Fußball müssen sie von Woche zu Woche ihr Spiel anpassen, immer mit leichten Modifikationen, weil sie gehen mit einem Sieg raus, sie gehen mit einem Unentschieden raus oder mit einer Niederlage und danach wird es angepasst. Und das ist auch einer meiner Führungsstile, die ich immer anwende, nämlich dieses agile, flexible Weiterentwickeln, aber wirklich die Taktik kurzfristig immer anzupassen aufgrund von Spielergebnissen. Und das habe ich, das ist dann bei mir, sind bei mir dann KPIs und Action Points. Und das hat mich so motiviert. Immer schon mein ganzes Leben hat mich das fasziniert. Egal, was ich gemacht habe, egal, ob ich an der Tankstelle gearbeitet habe, da hatte ich die große Vision, jedem Menschen mit einem Lächeln rauszuschicken aus der Tankstelle. Egal, ob ich in der Tierarzneifabrik am Fließband stand, dann habe ich überlegt, wie würde ich sie eigentlich umstellen, was für mich und wie würde ich das umstellen hier, dass es alles ein bisschen schneller und einfacher geht und was würde ich machen? Oder in der Tischlerei, in der Montage gearbeitet habe. Oder im Supermarkt, an der Kasse. All dies habe ich gemacht und aus all dem hatte ich immer schon so einen guten Riecher, wie ich es verändern würde. Und was ich gelernt habe daraus ist, und da habe ich mich jetzt mit Freunden noch drüber unterhalten, dass das tatsächlich einfach denken, reduce to the max nennen wir das also, immer so einfach, wieder das Einfachste, die pragmatische Lösung zu wählen, dass das unfassbar schwer ist und tatsächlich gar nicht so vielen Menschen einfach fällt. So, und da ich das immer in mir hatte, konnte ich auch nie einfach nur als Angestellter auf dem Stuhl sitzen, sondern habe immer für mich entschieden, wenn ich bewegen möchte mit einem Team, dann muss ich auch entscheiden können, weil sonst kann ich nicht genug für meine Wünsche und das, was mir Spaß macht, einfach nicht genug bewegen.
Und du hast gerade von der Tankstelle, habe ich auch schon mal gelesen, da war, glaube ich, mal ein Bericht im Business Insider drin über die Tankstellenreise. Du hast dann gerade noch von Apotheken bzw. Medizinbereich erzählt. Wann ging das denn für dich so richtig los, dass du sagst, jetzt kann ich hier selber schalten und walten als Leader, als Führungskraft?
Ja, immer schon. Weil ich habe einfach immer schon gemacht, was ich wollte. War da immer ungebremst. Und los ging es faktisch schon mit der Ausbildung, weil ich schon nebenbei für andere Buchhaltungen gemacht habe, in dem damals erlaubten Rahmen. Also du konntest nur so Teiltätigkeiten machen und das habe ich gemacht. Das heißt, ich hatte immer schon so minimales Büromanagement nebenbei und habe damit schon Geld verdient. Damit war ich dann quasi schon mein mini kleiner eigener Chef. Und da ich nie Angst hatte, so was passiert, wenn alles untergeht oder wenn alles baden geht, dann habe ich gedacht, dann fange ich einfach wieder neu an. Ging es eigentlich dann immer schon früh los. Und das auch im Studium war ich dann schon selbstständig nebenbei und dann aber so richtig los ging es dann mit 23,5 oder Ende 23. Dort bin ich bei einer Beratungsgesellschaft angefangen.
Ja.
Habe die ersten eigenen Mandate beraten und habe das so als Freelancer für die gemacht. Mhm. Damals, guck mal, das ist jetzt genau 20 Jahre her. Damals habe ich tatsächlich 10.000 Euro, das waren damals ja schon Euro, weil gerade der Wechsel, ne?
Ja.
2003. Und habe damals schon 10.000 Euro im Monat verdient. Und das war für so einen 23, fast 24-Jährigen zu 20 Jahre zurück schon tatsächlich richtig viel Kohle.
Absolut. Ist ja heute noch viel Geld. Also.
Heute noch viel Geld, genau. Und das, das hätte ich nicht als Angestellter in der Beratungsfirma bekommen. Ne? Also mhm. Ich war schon diesen Freelance-Weg und konnte dann und habe das gleiche Modell. Ich war auch für die nur 3 Tage tätig und habe den Rest schon eigene Sachen gemacht. Und dann habe ich mit Ende 24 habe ich meine erste komplette, echte eigene Firma gegründet, ebenfalls wieder mit 3 Freunden.
Ja.
Eine strategische Marketingagentur, weil in der Sanierung nervte mich immer, dass man erst anfängt, wenn die schon alle halb tot sind. Und weißt du, kein Geld mehr auf dem Konto, eigentlich schon alles kurz vorm Ende.
Also sozusagen so reaktiv dann?
Ja, ich kam mir so immer so vor, wie der Krebspatient kommt mit seinem unhaltbaren Krebs rein und ja. Eigentlich kannst du nur noch abwickeln. Und ich dachte, wenn die doch nur 2 Jahre eher gekommen wären, dann hätte man noch gescheiter helfen können. Und somit haben wir eine strategische Marketingagentur gegründet, das war Ende 2004 dann, mit dem Schwerpunkt auf Online-Marketing, Verknüpfung mit Offline-Marketing. Und das war natürlich damals schon super früh, da hatten wir Glück. Das war auch nicht meine Idee eigentlich, das war digital first zu machen, das war von Thomas Gottschall die Idee, er hat mich überzeugt und ja, somit hatten wir dann da tatsächlich unsere erste eigene Agentur und haben dann munter beraten. Unser Problem war nur, dass die ersten 2 Jahre die Leute gar nicht verstanden haben, was online ist.
Ja.
Danach hatten wir dann unser Durchbruch.
Okay, was musstest du da für dich lernen, wo du jetzt gerade sagst, da hat man noch nicht verstanden, also dass du vielleicht da so ein bisschen deinen Gedanken dem Markt voraus warst. Was musstest du da für dich lernen?
Ja, ich musste erstmal lernen, dass es tatsächlich auch gar nicht so einfach ist, wenn man 24 ist und dann zu allen großen Firmen mit voller Leidenschaft und wir sind so fantasievolle Realisten und Optimisten, wenn man dann so ankommt und sagt, hey, komm, wir machen das mal cool, wir zeigen euch mal, wie ihr online Gas geben könnt und auf der anderen Seite war das dann so ernüchternd, weil sie sagten, online kenne ich noch nicht, weiß ich nicht, bin ich mir nicht so sicher, ob das so richtig genial wird zu der Zeit damals, ne?
Ja.
Ist dann natürlich ein bisschen enttäuschend und das alles dann langsamer geht und gleichzeitig du die ersten 20 Leute einstellst und unglaublich viel Geld jeden Monat vom Konto runtergeht und unglaublich viel Geld verdienen, dann habe ich festgestellt, dass ich ja viele Dinge einfach noch nie gemacht hatte, wie zum Beispiel eine Firma von einem Mitarbeiter, von einer Mitarbeiterin auf 25 zu bringen. Ja, und als wir und jedes Mal andere Führungsstile benötigt werden und andere Abstimmungsbedarfe ja. Und das, all das wusste ich einfach nicht und wir haben so unfassbar viele Fehler auf diesem Weg gemacht.
Mhm. Und das ist ja vor allen Dingen auch gerade, wenn man in unterschiedlichen Unternehmensbereichen ist, also wenn die Skalierung sozusagen nach vorne geht, also ich finde immer, Skalierung ist immer so ein schwieriger Begriff, weil was ist Skalierung letztendlich? Aber wenn das Unternehmen wächst, sagen wir es mal lieber so, dann ist ja auch wahrscheinlich auch immer wieder eine Veränderung der Menschen nötig.
Ja. Ja, voll. Veränderung der Menschen. Aber denk mal, wir haben da so viele Fehler gemacht. Wir haben diese Leute eingestellt. Waren wir nicht fokussiert genug auf Themen, weil wir offline gemacht haben, weil wir online gemacht haben. Wir haben vom Dialogmarketing bis zur Webseite, bis zu den ersten Online-Shop-Aktivitäten alles beraten. Dafür brauchten wir immer mehr Spezialisten bei uns, die wir dann zum Teil nicht 100% ausgelastet haben. Dadurch ging uns auch immer gerade in der Zeit Ende 2004 bis 2008, da ging uns super häufig das Geld aus. Und immer so kurz vor knapp vor Insolvenz. Ne? Und dann wieder super erfolgreiche Zeiten. Alles in dieser Zeit 2004 bis 2008. Von ganz oben, jetzt haben wir den Durchbruch geschafft bis ganz unten. Alles quasi so im Halbjahreswechsel. Und dabei habe ich aber gelernt, dass egal wie es sich entwickelt du und wenn du musst und du Gas gibst, wirst du schon immer eine Lösung finden. Du brauchst also nicht so große Angst haben. Ja, das fand ich ganz spannend.
Wie hast du da es geschafft, das die Mitarbeiter auch immer mitzunehmen?
Ja, da ich würde sagen, ich habe zu der Zeit keinen Preis verdient dafür, dass der Beste war im Mitnehmen der Mitarbeiter. Also ich würde jetzt lügen und liebe Arbeitskollegen von damals, ich entschuldige mich und ich kenne ja noch viele von euch und ihr würdet jetzt schmunzeln, wenn man sagen würde, Markus war da der beste Leader. Was wir aber gemacht haben, ist, und das muss man einfach wissen, das ist anders, als wenn man in so einer großen Firma arbeitet, die ersten 10 Leute, da gibt es gar keine Hierarchien. Da gibt es keinen Geschäftsführer oder Geschäftsführerin oder irgendwas. Weißt du, das ist alles ein Team und du bist irgendwie Freunde und Arbeitskollegen, alles in einem und alle kämpfen für diesen Erfolg.
Ja.
Ein bisschen paradoxe Situation, weil du ja zeitgleich, du gehst auch nicht nach Hause, auch die Mitarbeiter nicht. Nicht wegen Überstunden, sondern abends trinkst du einfach noch ein Bier zusammen. Also es ist ein bisschen, aus heutiger Sicht, ein bisschen grenzwertig, weil alles so verschwommen ist. Weißt du, wie das war? Und dann kommt der erste krasse Umbruch. Mit dem 12. Mitarbeiter ist es plötzlich dann nicht mehr so. Plötzlich sagt der, ich will einfach nach Hause gehen, feiert ihr mal eure Partys abends noch. Aber ja. du musst dir ja vorstellen, was du für eine krasse Motivation erzeugst, wenn du alle abends zusammen, dieses zusammengeschweißte Team und du rockst das und ohne Chef, ohne, also alle sind irgendwie eins, ne?
Ja.
Das ist schon, ja, schon krass. Ja, und ab dem 12. Mitarbeiter läuft es dann so langsam in so eine Struktur und ab dem 25. zum Schluss waren wir dann 86 Leute, ab dem 25. Dann ist es natürlich schon komplett was anderes.
Und wie hast du es geschafft, dass du in gerade in den herausfordernden Situationen, also gerade wenn das Unternehmen dann, du hast gerade gesagt, jedes halbe Jahr mussten wir irgendwie darum kämpfen, dass das Unternehmen wieder vor der Insolvenz gerettet wird. Wie hast du es geschafft, in dieser Zeit immer optimistisch zu bleiben?
Ich bin ein ganz krasser Optimist. Jeder hat ja sein Talent, jeder hat seine Superstärke und meine Superstärke ist ganz krasser Krisenmanager.
Cool.
Am wohlsten fühle ich mich im Umfeld, wo gerade eine Megakrise ist. Da komme ich super klar. Wahrscheinlich, weil ich 4 Jahre im Kinderheim war. Ich erkläre mir das immer so. Du musst wissen, ich war 4 Jahre im Kinderheim.
Ja.
Nur ein einziges Spielzeug, nämlich so ein Holz-LKW, womit man Steine auf- und abladen konnte mit so Magneten dran.
Ja.
Und so, ja, in diesen ersten 4 Jahren mit diesem einen Spielzeug musste ich halt lernen, also mich immer auf neue Menschen einzustellen. Das kann ich bis heute ganz gut.
Ja.
Ich kann überleben dadurch. Und ich bin halt ultra kreativ geworden, weil ich halt dieses eine Spielzeug war mal eine Ritterburg, mal was ein LKW.
Ja. Und dann immer sozusagen das Beste aus den Möglichkeiten gemacht.
Genau. Und okay. Von der packt mich halt vieles, wahrscheinlich auch nicht, wo andere schon Panik bekommen würden.
Mhm. Und deswegen bist du wahrscheinlich in solchen Situationen dann auch, wo es halt für andere herausfordernd ist, noch so ruhig und gelassen. Und das wirkt sich ja wahrscheinlich auch dann wieder auf dein Umfeld aus.
Ja, total. Obwohl man muss dazu auch sagen, dass ich natürlich auch mal nicht ruhig und gelassen sein kann.
In welchen Situationen passiert das oder wo merkst du das selber?
Also da arbeite ich, jeder muss ja auch an seinen Herausforderungen arbeiten. Mhm. Ich bin privat, wenn man mich privat kennenlernt, bin ich ein komplett tief und entspannter Typ. Mhm. Mich schockt es nicht, ob 10 Kinder in meinem Haus gerade sind oder 2. Können auch 20. Und die können auch alles auf den Kopf stellen. Mein Haus heißt hier Haus der Liebe. Hier darf jeder sein, wie er will. Niemand wird bewertet. Das ist so ein wichtiges Grundprinzip von mir, weil ich glaube daran, dass jeder etwas kann, was der andere nicht kann. Und wenn du mit dieser Offenheit allen begegnest, bist du ja schon mal grundrelaxter.
Das glaube ich auch.
Da ich dann ja auch gleichzeitig ja, hier im Haus Liebe jeder machen darf, was er will, bin ich wirklich immer tief entspannt. Also das würden auch meine besten Freunde und Nachbarn hier mir zuschreiben. Super tief entspannt. Beruflich bin ich halt sehr getrieben. Ich möchte zwischen tiefen entspannt und angespannt, weil ich möchte gerne mit dem Team gewinnen.
Ja.
Und ich habe ein ganz gutes, ich nenne das mal Business-Schach, ich habe ein ganz gutes Verständnis dafür. Ich möchte das einfachste Beispiel, das ist aber wirklich nur das einfachste Beispiel erläutern, damit es jeder versteht. Wenn du 20 neue Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen einstellen möchtest, ne, und du möchtest die jetzt kurzfristig, weil du irgendein Thema hochziehen möchtest,
ja,
dann kann ich meinen Kopf auf alle Szenarien, und das kann es auch in 20 verschiedenen Themen zeitgleich, immer schnell rückwärts rechnen. Das heißt, wenn ich die in 4 Monaten haben muss, muss ich in 4 Wochen alle Stellenanzeigen draußen haben. Wenn ich in 4 Wochen nicht alle Stellenanzeigen draußen habe, habe ich nicht in, oder das Active Recruiting dann auch starte, habe ich 4 Wochen später nicht die ersten Bewerbungen nach 8 Wochen. Mit Kündigungsfristen und Co. habe ich nach 4, 5 Monaten die Leute nicht eingestellt.
Ja.
Das heißt, mein Gehirn funktioniert immer so. Und dann bei allen Action Points und KPIs, und dann weiß ich genau, wenn er plötzlich nach 5, Und das erlebt man leider in Firmen zu viel, dass dieses Action-Point-Driven nicht so gut funktioniert bei den meisten Firmen, weil die zu langfristig haben. Und dann sagen die immer, ich bin nicht dazu gekommen. Verstehst? Und wenn dann Wochen die Stellenanzeigen nicht draußen sind, dann kann nach 4 Monaten die Leute nicht eingestellt sein. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit.
Ja.
Dann bin ich sehr getrieben. Vor allen Dingen, ich habe überhaupt gar kein Problem, dass du deine Zeitlinie reißt.
Ja.
Aber dann lass uns offen drüber sprechen, woran es nach. Und es gibt immer nur zwei Gründe, woran es liegt. Will and Skill. Mhm. Und Will heißt, ich habe eigentlich gar keine Lust, die Leute einzustellen, weil ich nicht dran glaube, weil ich nicht davon überzeugt bin. Oder Skill, ich habe die Ressourcen nicht. Oder ich weiß gar nicht, wie man 20 Stellenanzeigen inhaltlich erstellt, wenn ich es noch nie gemacht habe. Und das Ganze kannst du ja auf Einführung eines CM-Systems, Einführung, du kannst es auf alles übertragen, Eröffnung eines Ladens. Mhm. Genau, und ich bin halt wirklich super darin getrieben, dass die Action Points erfüllt werden, ich kann halt aus diesem, was muss ich heute tun, die nächsten 2 Wochen, kann ich sehr gut hochrechnen, wo wir dann in 2 Jahren stehen.
Ja, okay. Also auch so ein bisschen, also bei Will fehlt ja dann auch so ein bisschen so die Priorisierung mit ein, weil ich glaube, das ist auch ganz oft so, dass wir Dinge halt ja zu niedrig priorisieren, wenn die wichtig sind oder halt eben nicht wichtig sind. Und das würdest du auch dann zu dem Will hinzuziehen, oder?
Voll. Cool. Ja. Also der Klassiker bei den meisten Unternehmen ist, das darf man einfach nicht vergessen, oder auch bei Privatleuten, die jetzt jobmäßig, die meisten Leute sind nicht mutig genug zur Veränderung. Es liegt eigentlich selten an dem Wissen, dass das Wissen ist in der Firma, liegt vor. Alle, wenn du fragst, darum, wenn dann gesagt wird, Markus und sein Team, die haben halt grandiose Sachen bei Rose gemacht. Ja, aber die selbst alle, dafür brauchte man gar nicht die Neuen. Die Alten wussten genau, was sie tun mussten. Sie haben nur teilweise nicht entschieden.
Ja.
So, und da hilft natürlich, wenn du so ein ultramutiger Entscheider bist. Aber privat auch. Du weißt, dass du in deinem Job unzufrieden bist oder dass es nicht der richtige ist und 50% sind im falschen Job der Menschen.
Ja.
Dann entscheide doch einfach zu gehen und zu wechseln. Wenn du es aber nicht tust, kannst du nicht besser werden. Das funktioniert einfach nicht. So, das ist das Erste. Das ist, Zweite ist, dann haben wir diese fucking 5 Jahrespläne. Und du sagst dann so, ich möchte in 2 Jahren zum Beispiel ein CRM-System etablieren. Mhm. Ich möchte in 5 Jahren das und das erreichen. Und das ist viel zu weit weggeschoben, sodass die Leute den aktuellen Handlungsbedarf für heute nicht erkennen. Und das ist genauso, wie wenn du einem Kind sagst, in 4 Wochen muss dein Zimmer aber wirklich mal ordentlicher sein. Das hätte ja auch keinen Impact auf jetzt.
Ja, nach 30 Mal schlafen.
Genau. Oder in 8 Wochen musst du dein Referat fertig haben. 90% der Menschen fangen dann trotzdem nicht heute an, weil sie dann eine Seite pro Tag schaffen müssten, sondern sie fangen genau eine Woche vorher an und machen es dann in Nachtschichten fertig. Und daran scheitert dann immer die Top-Qualität daran.
Ja, und auch deswegen, das Verhalten wird ja immer wieder belohnt, weil wenn ich jetzt zum Beispiel mir sage, ich muss in 8 Wochen ein Referat fertig machen und ich fange erst in der 7. Woche an und ich krieg's dann auch meistens hin. Ja. Wenn ich es jetzt nicht hinkriegen würde, erst dann würde ich mich ja verändern.
Ja.
Absolut. Was hat sich denn an dir verändert in letzter Zeit? Also jetzt seitdem du bei Rose hast dich ein bisschen zurückgezogen. Was ist denn an dir heute anders oder was hat sich an dir heute verändert?
Ja, ich kann ja erstmal sagen, von Shopmacher, als ich Shopmacher 2015 verkauft habe, da mit diesen 86 Leuten, da bin ich erstmal befreit geworden, weil ich bis dato häufig überfordert war, weil ich aus diesem Hamsterrad nicht rauskam und ich auch wirklich viel zu häufig ein Mikromanager war. Und, nach Shopmacher habe ich mein ganzes Führungsprinzip schon mal erstmalig verändert und mich selber, weil ich mich nur noch, da habe ich eine Faustformel gegeben, ich mache nur das strategische Was, treffe auch die mutigen Entscheidungen, challenge dich, inspiriere dich, aber das taktische und operative Wie, da gebe ich dir maximalen Freiraum und Ownership. So, das ist mein erster großer Wandel. Früher habe ich das strategische Was gemacht und das taktische und operative Wie. Ich glaube ans Mikromanagement nicht mehr.
Ja.
Bei der Vielfalt an Themen, es ist demotivierend für die Leute und du kommst selber nicht vom Fleck.
Ja.
Das ist mein erster großer Wechsel gewesen und muss sagen, Hammer für mich gewesen. Befreiend für mich, befreiend für die Mitarbeiter. Und das sieht man dann auch, wie wir dieses Ownership, was wir ja auch bei Rose haben und dort leben, was für eine Power bei den Leuten freisetzt. Aber dennoch ist auch allen immer klar, das strategische Was ist keine Demokratie. Das entscheiden die Geschäftsführung alleine diktatorisch.
Mhm.
Das wird nämlich heute auch in vielen Firmen falsch gelebt, weil da, dann will man immer, dass jeder mitredet und am Ende reden einfach nur 20 Leute im Raum und nichts mehr wird entschieden. Riesenproblem heute. So, das hat sich also verändert. So, und dann nach Rose, ich muss immer sagen, ja, für mich ist diese Zeit nach Rose und nach Shopmacher, nach Axel und Betabet, das ist für mich gerade auch, Betabet war auch eine krasse Zeit, das war vor Rose. Ich bin ein Typ, der sein ganzes Herzblut und seine ganze Liebe immer in etwas, weißt du, wenn ich Shopmacher bin, bin ich Shopmacher. Wenn ich Rose bin, bin ich Rose.
Ja.
Das heißt, ich bin nicht nur angestellt und ich glaube, das haben auch ganz viele Leute gespürt, sondern ich bin dann Rose.
Ja.
Mit Herz und Seele.
Das hat man sogar als Außenstehender gespürt.
Ja, ja, das meine ich. Ne? Und das, ja, das ist so eine krasse, mir hat letztens noch Martin von Armed Angels gesagt, dass er wenig Typen kennt, die so krass sich in den Kunden reinbegeben, so viel Zeit auch mit den Kunden und Kundinnen verbringen, dass wir ich ihn verstehen wollen, aufsaugen, den Kunden sein und die so krass sich einer Marke verschreiben, ja, wie ich das mache. Er sagte, das ist schon, und das ist gleichzeitig dann natürlich, das ist meine Superstärke, aber auch meine Superschwäche, weil dadurch ist das natürlich super kräftezehrend, wenn du dann so einen Rhythm hast und dann brauche ich immer so ein halbes, dreiviertel Jahr, wo ich auch wirklich komplett, das ist wie eine Trennung, obwohl es eigentlich vorher klar ist, dass es irgendwann immer zu Ende ist, weil ich bin ja nur immer in einer Interimssituation da, 3 bis 5 Jahre,
ja,
ist dann halt wirklich, als hast du erstmal ein Stück Herz verloren. Ne?
Ja, glaube ich.
Mhm. Das ist, glaube ich, auch, wenn du als Fußballer so einen Club verlässt, wo du 5 Jahre alles gegeben hast, Herz und Seele, und dann wechselst du wie jetzt Kane von Tottenham 8 Jahre, ich glaube, da verlierst du auch erstmal ein Stück Herz. Das wird dir noch ein paar Mal noch einholen. Und das hatte ich jetzt erstmal. Zweitens habe ich mir 1 Jahr Zeit genommen jetzt insgesamt mit einem Business Coach, noch genau herauszufinden, was ich jetzt nächsten Schritt möchte. Und ich, das ist auch nochmal eine, mit dem Wolfgang Wanning habe ich das gemacht, das ist auch nochmal eine Wahnsinnsübung.
Ja, glaube ich. Und vor allen Dingen, was ich jetzt so besonders toll finde, weil, dass du dich auch selber da nochmal hinterfragst, also viele, also dass du den Status quo hinterfragst, weil das machen ja auch viele nicht, die sagen dann ja, läuft ja gerade, ist ja alles gut, aber genau eben dann in diese, wenn gerade alles gut ist, in diese Proaktivität zu gehen und da einfach noch mehr und noch besser werden zu wollen.
Ja, voll.
Cool. Und,
Beispiel, diese noch mehr Resilienz, noch mehr da, also getrieben zu sein, die Mitarbeiter zu, mitzunehmen, auf diese Reise zu treiben, aber gleichzeitig auch weniger noch, also sich selber noch ein bisschen, noch mehr an der Resilienz zu arbeiten, so wie ich im Privaten noch mehr bin.
Ja.
Das ist mein nächstes großes Learning. Ja, da arbeite ich gerade massiv dran.
Cool. Wo wir gerade von Learnings sprechen, ich gebe immer gerne am Ende der Podcast-Episode immer so 3 Dinge, die du meinen Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben kannst. Was wären das denn für so 3 Führungs-Learnings, die du mitgeben kannst?
Ja. Hab den Mut zu entscheiden. Also ich glaube, dieses Land braucht wirklich so krasse Entscheiderinnen und Entscheider. Und das heißt aber auch wirklich entscheide. Und ein Kompromiss zu entscheiden ist keine Entscheidung.
Mhm.
Ein Kompromiss hilft auch niemandem.
Ja.
Hab den Mut. Und ich habe immer gesagt, ich werde alles entscheiden und ich werde entweder alles gewinnen oder ich stehe auch als Name da, der alles verloren hat. Aber ich werde hier nach vorne gehen. Und
ja,
nur wer alles bereit ist zu gewinnen, wer alles bereit ist zu riskieren, kann wirklich gewinnen. So rum.
Mhm.
So, erstes Learning. Zweites Learning ist, aber nimm dich selber nicht so wichtig, sondern du hast super Teams drumherum und du bist nicht der Planet um alle anderen kreisen, sondern sieh zu, dass du immer eine Organisation schaffst, die, aufbaust, die ohne dich kann.
Mhm.
Und das ist so ein alter Spruch, aber in Wirklichkeit, guck mal, selbst Angela Merkel hat mit Kramp-Karrenbauer jemanden danach etablieren wollen, die wieder viel zu ähnlich wie sie ist.
Ja.
Und hat gar nicht geguckt, was braucht jetzt das Land nach mir. Und zum Beispiel nach Typen wie mir brauchen danach, wie der krasse Veränderer ist, danach brauchen Rose wieder Thorsten Rose, der viel resilienter ist und jetzt in Details in die Optimierung geht. Nach dem großen Umbruch, nach dem Storming muss es vielmehr nach Norming und Performing gehen.
Ja. So.
Also sei da klug und entscheide immer, was die Situation wirklich braucht und hinterfrage dich, ob du der Richtige für die nächste Phase bist oder dass du dann jetzt raus musst. Also das heißt, du machst die Firma unabhängig von dir und entscheidest wirklich, wann für dich der richtige Zeitpunkt ist, wo du gar nicht mehr die richtige Person bist. Und das ist wirklich mutig und das ist die Stärke und ist kein Zeichen von Schwäche. Dritte Säule ist, gerade in der heutigen Zeit, die ist so komplex, hört auf, als Geschäftsführer, Geschäftsführerin immer davon auszugehen, dass die Mitarbeiter denken, dass ihr alles wissen müsst. Seid einfach gute Sparringspartner und ja, glaubt daran, dass die Spezialisten in eurem Laden klüger sind als ihr selbst.
Ja, absolut. Das sind drei tolle Learnings, die kann ich auch alle so und genauso unterschreiben. Das sind auch Dinge, die mir als Coach immer wieder begegnen, dass es auch Herausforderungen von Führungskräften sind. Von daher unterschreibe ich die gerne. Wo können dich denn Interessierte erreichen, Markus?
Ja, und das ist ja bei mir auch, glaube ich, ganz einfach. Ich weiß nicht, wie du das wahrgenommen hast, als du mich angeschrieben hast über LinkedIn.
Ja.
Ich bin ein Typ, der mit am einfachsten zu erreichen ist von allen. Oder?
Absolut. Also wenn ich da die Geschichte mal hier auf der Podcast-Aufnahme erzählen darf, ich fand das mega gut. Also ich habe dich einfach angeschrieben bei LinkedIn und du hast geschrieben, ja, ich melde mich bei dir. Hast dich wirklich da auch innerhalb von 2 Tagen, hat sich jemand bei mir gemeldet. Und das habe ich gerade dir auch schon persönlich gesagt vor der Aufnahme. Deswegen sage ich es auch gerne nochmal hier in der Aufnahme. Danach hast du dich von dir aus bei mir gemeldet und gefragt, ob sich jemand bei mir gemeldet hat. Und ich finde das allein grandios, dass du trotz deines vollen Terminkalenders dich trotzdem noch an mich erinnert hast zum einen, aber auch gleichzeitig daran interessiert warst, ja, zu liefern.
Ja, also echt toll. Ja. Ja, du.
Und ich kann ich bestätigen, also schreib den Markus unbedingt über LinkedIn an.
Ja, und das gilt ja auch, und das als vielleicht das Letztes dazu, wir haben ja heute, guck mal, Mitarbeiter, das gilt auch für Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die können auch heute in mein Büro einfach kommen und sagen, Markus, ich will jetzt mit dir sprechen. Und ich werde mir Zeit nehmen.
Ja.
Wir machen halt alles viel zu komplex.
Mhm.
Ja. Ja. Genau.
Also die Einfachheit. Ne?
Genau. Reduce to the max. Also in diesem Sinne, danke, dass ich bei dir sein durfte.
Ja, vielen Dank. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast, Markus. Ich finde das grandios. Und ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich hoffe, ihr konntet eine Menge mitnehmen. Ich konnte auf jeden Fall einiges an Learning Nuggets hier rausnehmen. Lasst gerne ein Abo für den Podcast hier. Wir freuen uns über jede Bewertung und empfiehlt den Podcast natürlich auch weiter, wenn ihr jemanden kennt, für den das auch interessant sein kann. Markus, ganz lieben Dank, dass du da warst und ich sage bis bald. Ciao.
Bis bald. Danke. Ciao.